Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimac.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Franz Löschke. Hallo Franz.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, cool, dass es geklappt hat. Ja, Franz, unser erstes Gespräch, seitdem du offiziell kein Triathlon-Profi mehr bist. Wie fühlt sich das jetzt an, nicht mehr jeden Tag so viel trainieren zu müssen?
Ja gut, in der Regel nach dem Ironman trainiert man ja sowieso erstmal nicht mehr so viel, um halt die Regeneration auch im vollen Gange zu nutzen. Aber sonst fühlt sich's ganz, ganz gut an. Also ich bleibe ja jetzt dem Sport nicht fern, aber ich bin ja auch in Frankfurt gestürzt, habe davon ja auch ein paar wenige Blessuren, die ich auch noch so ein bisschen merke. Aber sonst fühlt sich's ganz gut an.
Das ist gut. Wie sahen jetzt für dich so die Tage nach dem Ironman Frankfurt aus? Das ist jetzt schon fast 2 Wochen her.
Ja, zuerst war es ein bisschen stressig, weil mein Mountainbike vom Hotel geklaut wurde und ich da erstmal noch zur Polizei musste. Aber ja, wir sind dann noch zu meinem Sponsor nach Holland auf dem Campingplatz gefahren und haben da dann noch ein paar Tage uns erholt, bisschen so das letzte Jahr Revue passieren lassen. Meine Frau und ich haben relativ viel auch uns unterhalten über das, was jetzt dann ansteht und wie sich das jetzt alles so ein bisschen ändert und was so die Ziele und Wünsche von jedem Einzelnen sind, die wir auch zusammen dann angehen wollen. Und ja, und nebenbei halt sehr viel Erholung bei schönem Wetter. Ja, so sahen die Tage nach dem Rennen aus. Und dann sind wir Donnerstag wieder nach Potsdam gefahren. Und seit Donnerstag war dann im Prinzip Wäsche waschen und Aufräumen angesagt.
Ja, ich habe bei Instagram gesehen, hast du gepostet, dass du jetzt, ich glaube, vorgestern das erste Mal wieder laufen warst seit dem Ironman und gestern, glaube ich, das erste Mal wieder Radfahren warst. Wie hat sich das so angefühlt?
Ja, das erste Mal laufen, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ja in Frankfurt halt gestürzt, vor allem aufs Steißbein und auf dem Hinterkopf. Und die Prellung am Steißbein, die habe ich schon noch sehr, sehr stark gemerkt, vor allem halt beim ersten Lauf und gestern auch nochmal. Aber heute ist schon schlagartig deutlich besser.
Das ist so gut.
Also es war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich weitergefahren bin, weil selbst in dem Moment, wo ich dann am Straßenrand war, habe ich schon die Stauchung sehr deutlich gemerkt. Und das hat sich dann aber während des Fahrens dann wieder sozusagen so ein bisschen gelockert und oder verbessert, die Bewegung.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz habe ich dann die verschobene Karosserie dann beim Marathon schon gemerkt.
Das glaube ich. Hast du eine Schwimmeinheit auch schon geplant oder erstmal nicht schwimmen? Du musst jetzt nicht mehr schwimmen gehen, das weißt du.
Ja, nee, ich war tatsächlich am Montag eine kleine Runde schwimmen, aber wirklich nur eine kleine Runde, weil ich meine Ohrstöpsel nicht mehr wiederfinde. Und die sind bei mir ja durch meine Vorschädigung des Trommelfells ja schon auch essentiell wichtig. Deswegen waren jetzt auch nicht mehr als 1000 Meter Schwimmen möglich. Aber ich habe die bestimmt irgendwo verlegt. Ich weiß nur nicht wo. Also die letzten 2 Tage waren auch Ohrstöpsel suchen angesagt. Ich habe sie aber immer noch nicht gefunden. Aber wie du schon sagst, so wichtig sind sie ja jetzt nicht mehr.
Ja, der Ironman Frankfurt war ja, wie gesagt, dein letztes Rennen als Triathlon-Profi. Lass uns doch einmal über deinen Renntag sprechen. Der, wie du schon gesagt hast, lief ja alles andere als rund mit dem Sturz. Wie bist du so die Tage vor dem Rennen eingegangen und wie hast du dich so vor dem Start gefühlt? War das so eher so eine Aufregung oder war das schon eher so Richtung Erleichterung, so boah, bald ist es vorbei?
Sowohl als auch. Also ich muss sagen, dass ich mich im Trainingslager in St. Moritz nochmal richtig, richtig gut entwickelt habe Und das ist ja auch so eine kleine Stärke von mir, dass ich halt innerhalb von der kürzesten Zeit, wenn ich halt die Möglichkeit habe, so konzentriert, sauber über mehrere Wochen zu trainieren, dass ich da dann nochmal einen Riesensprung in der Leistung mache. Und das geht halt vor allem auch immer richtig gut, wenn ich halt in St. Moritz bin oder woanders im Trainingslager. Und ich habe mich da so stark entwickelt, dass ich sehr positiv und zuversichtlich ja, auf Frankfurt geblickt habe. Also ich habe ja das dann auch direkt aus der Höhe dann gemacht, hatte ja dann auch noch im Hotelzimmer noch das Höhenzelt aufgebaut, weil ich halt genau bei mir weiß, dass unter normalen Bedingungen, wenn ich von der Höhe runtergehe, ich nur noch 2 Tage Höchstleistung abliefern kann. Und dann kommt halt so ein kleiner Drop nach unten. Natürlich weiß ich halt nicht, wie das halt auf der Langdistanz ist. Da wird, denke ich, der Drop nicht ganz so stark sein wie jetzt auf einer Kurz- und Sprintdistanz. Aber ich wollte da halt nichts riskieren und habe dann halt die Tage dann noch bis zum Rennen ran, bis die Nacht vorm Rennen habe ich dann im Höhenzelt noch verbracht und habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Also ich war sehr selbstbewusst, war sehr gut vorbereitet und ja, die Werte und auch die Wettkampfergebnisse sozusagen bis zum Sturz, die haben halt auch gezeigt, dass ich brutal stark drauf war. Also ich glaube, so stark war ich noch nie drauf. Und ich denke auch, dass man die Schwimmstrecke in Frankfurt auch mit den Jahren auch immer so mehr oder weniger vergleichen kann. Also ich glaube, die ist schon relativ gleich, so von den Bojen und von den Distanzen. Und da bin ich ja auch schon eine Minute schneller geschwommen als 2019. Und da war ich ja schon richtig gut drauf beim Schwimmen. Und natürlich ist halt mit Willi Hirsch halt eine absolute Granate auch am Start gewesen, der das Schwimmen natürlich nochmal deutlich schneller gemacht hat. Aber ich war genau da, wo ich halt sein wollte. Ich war bei Paul Schuster und auch bei Christian Hogenhauck und da wollte ich halt auch aus dem Wasser kommen. Ja, und bis zum Sturz bin ich ja auch sehr hohe Wattwerte gefahren, die mich aber in dem Rennen dann nicht gejuckt haben. Also die habe ich so gut verkraftet und im Prinzip fast nicht gemerkt, im Vergleich zu Südafrika, wo ich ja auch solche Werte gefahren bin und da auf dem letzten Loch gepfiffen habe, sozusagen.
Wie hast du dieses Szenario dann da so gesehen, als du dann auch da in der Verfolgergruppe warst, wo du ja auch sein wolltest nach dem Schwimmen, wie du schon gesagt hast, mit Willi und Christian Höhenhauck? Da dachtest du dann, da heute geht auf jeden Fall richtig was mit den Werten auch?
Na, ich wusste, dass ich, wenn ich bei denen aus dem Wasser komme, dass da auf alle Fälle noch einiges möglich ist. Und ein Ironman, der ist ja sowieso so lang, dass extrem viel passieren kann. Von daher ja, war ich sehr glücklich, dass ich da an der Position war. Und ja, dann habe ich aber halt schon ziemlich früh bei Kilometer 35 gemerkt, dass halt der Regen die Straße ganz schön rutschig macht. Bin da ja auch an dem einen Kreisverkehr, wo man da links vorbeifahren muss, ja auch schon fast gestürzt. Und ja, bin halt super, super vorsichtig gefahren. Auch ein Müh vorsichtiger, als ich es sonst gemacht hätte, weil ich halt auch wusste, okay, es ist jetzt halt das letzte Rennen, aber ich muss jetzt ja nicht irgendwie noch auf Teufel komm raus alles investieren, alles riskieren. Und deswegen bin ich halt eher auf Vorsicht gefahren, habe ja dann auch immer gesehen, wenn die anderen Athleten halt weggerutscht sind und ja, war aber halt immer so noch auf Anschluss. Also ich war, Patrick, der kam ja dann noch irgendwann relativ früh mit ein paar anderen und ich war halt immer so am Zipfel von der Gruppe und hatte auch immer Leute um mich herum, wo ich wusste, dass die starke Radfahrer sind, vielleicht nicht unbedingt in den Kurven, so dass ich halt immer hätte irgendwie noch mit aufschließen können.
Dann, du hast es schon angesprochen, kam der Sturz. Wie genau ist es passiert?
Also, es ist auf einer Geraden passiert, was ja im ersten Moment halt irgendwie ein bisschen dämlich klingt, aber das war sozusagen wieder aus dem Weg, auf dem Weg raus aus Frankfurt, aber halt noch in der Stadt drin, wo halt so viele Spurrillen waren. Und da bin ich halt in so einem Spurrillental halt gewesen, gerade mit über 50 Sachen, weil ich halt mit einem anderen Athleten gerade versucht habe, die Lücke, die zu der Gruppe war, wieder zuzufahren. Und dann bin ich mit dem Vorderrad halt nur so minimal halt sozusagen am Rand hochgekommen und da hat es dann schon das Vorderrad weggezogen und dann hat es mich ausgehebelt und ich bin dann über die rechte Seite dann aufs Steißbein und Hinterkopf gelandet und gefühlt auch 50 Meter geschlittert.
Ja, bei dem nassen Asphalt.
Ja, es hat halt so heftig erstmal gerumst, dass ich erstmal, ich wusste, dass mir jetzt nicht so viel passiert sein konnte, aber ich musste erstmal kurz liegen bleiben und durchatmen. Dann kam dann auch gleich ein Helfer und auch ein Altersklassensportler, der hat dann gleich angehalten und gefragt, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Und ich sage, ja, ich will nur kurz mal liegen bleiben und durchatmen. Ja, und dann bin ich ja aufgestanden an Straßenrand und da habe ich schon gesehen, dass Florian Angert mir entgegenkommt. Also der ist genau an der gleichen Stelle gestürzt und auch in der Zeit, wo wir auf dem Krankenwagen gewartet haben, sind noch drei weitere Altersklassensportler an der gleichen Stelle gestürzt. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht
Krass.
sogar irgendwas anderes noch, eine kleiner
Nee.
Ölfilm oder sowas rumlag, weil normalerweise, also in den Kurven kann ich es ja verstehen, aber auf einer Geraden stürzt man ja in der Regel nicht, wenn nicht gerade was im Weg rumliegt.
Das stimmt. Und Flo Angert hatte dann dankenswerterweise seinen Helm geliehen, glaube ich.
Ja, genau. Also meiner war ja gebrochen und wir hatten dann noch eine Kampfrichterin gerade bei uns, wo ich dann gefragt habe, ja, kann ich jetzt weitermachen? Ja, aber nicht mit dem Helm. Und Flo, der konnte ja gar nicht weitermachen, weil er zum einen eine sehr offene Wunde hatte an der Hüfte und zum anderen seine Bremsen blockiert haben. Und bei mir war ja im Prinzip ja nur der Helmbruch und das gestauchte Steißbein. Ja, und dann habe ich's Rennen fortgesetzt, eine halbe, dreiviertel Stunde später, weil der Krankenwagen auch relativ spät erst da war und ich, weil ich ja mit Gehirnerschütterung und so weiter keine Erfahrung habe, habe ich halt gewartet, bis der Rettungswagen da war und habe die Ärztin dann gefragt, ja, was kann denn jetzt dann noch passieren? Also, und die hat gesagt, naja, eigentlich Kopfverletzung ist Klinik. Aber wenn mir jetzt nicht übel war, ich nicht erbrochen habe, nicht ohnmächtig war, keine Kopfschmerzen habe, obliegt es mir, was ich mache. Und da habe ich dann halt auf eigenem Risiko, weil ich halt auch mir dachte, dass ich als Leistungssportler schon so ein gutes Körpergefühl habe. Man merkt ja auch immer schon ein bisschen früher, wenn das Immunsystem arbeitet und kann oftmals auch Infekte so ein bisschen noch abwehren, habe ich halt auch so ein bisschen darauf beruht, dass wenn mir irgendwie schwummrig wird, dass ich da schon das ein bisschen früher mitbekomme und gegebenenfalls dann halt anhalte und mich in Straßengraben setze oder so. Und ja, dann habe ich das Rennen fortgesetzt, bin dann halt bei den Passagen, wo ich ja wusste, wo in der ersten Runde schon welche weggerutscht sind, habe ich dann halt besonders vorsichtig gemacht und auch alles, was so glatt aussah, habe ich auch super vorsichtig gemacht und bin dann aber auf Geraden oder wenn es halt bergauf ging, halt auch irgendwann wieder in meine Werte reingekommen. Und ja, habe das dann einfach so weitergemacht. Ich wusste ja dann ich wusste ja, dass ich gut Zeit verloren habe, aber nicht wie viel Zeit ich dann verloren habe und hatte auch immer so ein bisschen noch gehofft beim Laufen dann, dass ich sage mal so langsamere Profis noch bei mir in der Nähe sind und habe dann halt meine Leute dann auch gefragt, ja, wie weit ist denn der nächste vor mir? Welchen Platz habe ich denn? Und die haben sich immer gewundert, ja, keine Ahnung, 17 Minuten. Ach, na gut. Weil ich habe ja immer mal welche noch überholt, aber die waren dann schon eine
Ja.
Runde vor mir.
Und was war dein Mindset so dann nach dem Sturz? Wolltest du das Ding unbedingt ins Ziel bringen?
Ja, ich wollte es unbedingt ins Ziel bringen. Und also zwar hatten meine Betreuer hat mir dann zwar auch gesagt, dass in 2 Wochen ist noch Ironman Italien und dass ich da ja dann sozusagen mein Ende machen könnte. Und ich dachte mir aber so, ja, zum einen weiß ich ja nicht, ob ich überhaupt noch laufen kann, weil Radfahren ging durch das Steißbein. Zum anderen wusste ich auch nicht, ob das Rad jetzt eigentlich überhaupt noch richtig fahrtauglich ist oder ob ich es jetzt dann einfach dann so auf Sichtprüfung gemacht habe. Und ja, für mich war Frankfurt halt das richtige Pflaster, um das zu beenden. Und auch wenn es jetzt nicht so gekommen ist, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich würde schon behaupten, dass die Top 10 möglich gewesen wäre ohne Sturz. Aber ich bin damit vollkommen fein. Also für mich war Frankfurt das Abschlussrennen. Und ich habe auch sehr, sehr viele positive Zusprüche bekommen, dass ich das dann weitergemacht habe. Und natürlich kam jetzt dann halt auch noch so die Frage, ja, du warst jetzt so gut drauf, würde dich nicht reizen zu wissen, was jetzt noch so möglich gewesen wäre. Ich weiß, was möglich gewesen wäre und das reicht mir vollkommen aus, weil ich halt meinen Körper kenne und ja, weiß, was möglich gewesen wäre. Und ich will aber auch halt auch nicht einer der Athleten sein, der immer keinen Abschluss, kein Ende findet. Sondern
Ja,
für mich war es das dann beim
da muss
Ironman
man irgendwann auch mal
Frankfurt.
einen Strich ziehen.
Genau, ja.
Ja. So ein Zieleinlauf bei einer Langdistanz ist ja immer was Besonderes und Emotionales. Wie war das jetzt für dich beim letzten Rennen, den Zieleinlauf noch da zu erleben auf dem Römer?
Oh, es war schon schön. Also der Zieleinlauf, der ist ja jedes Mal sehr, sehr schön. Aber an den konnte ich mich jetzt dann halt auch Tage danach halt auch richtig gut dran erinnern. Also es war ja ein schöner Zieleinlauf, auch dass mein Sohn und meine Frau dann direkt im Ziel standen und mir die Medaille überreicht haben. Das war schon schön. Und auch meine Trainerin, die Laura Sophie Usinger und mein Papa, mein Schwiegerpapa, mein Social Media Mann, der Rico, die waren alle dann im Zielbereich und haben mich entgegengenommen.
Du hast gerade ja schon gesagt, dass du in der Vorbereitung auf das Rennen noch in St. Moritz warst, im Höhentrainingslager. Wie viel Energie hast du jetzt wirklich noch in dieses letzte Rennen gesteckt? Und hättest du die Quali angenommen, wenn du sie geholt hättest?
Ich habe alles nochmal da reingesteckt und ich hatte ja vorher angekündigt, Frankfurt wird mein letztes Rennen, außer ich qualifiziere mich für Hawaii. Also ich hatte den Slot angenommen, genau.
Was war so der Fokus im Trainingslager und wie lief das überhaupt generell vom Training? Du meintest ja schon, dass du richtig gut in Form warst.
Na, Fokus war einfach wieder die absolute Top-Leistung in Frankfurt abliefern. Und ich konnte ja alles richtig gut machen. Wir haben vor allem in den ersten 2 Wochen nochmal richtig viel Schwimmumfang gemacht, weil ich sowas halt brauche, dass ich halt so eine sehr solide Schwimmform habe. Ja, da bin ich dann auch, ich glaube, in der ersten Woche 42 Kilometer geschwommen, in der zweiten 36. Und es war sowieso so angedacht, dass in den ersten 2 Wochen nochmal richtig viel Umfänge zu machen und dann ein bisschen mehr so in die Spezifik zu gehen. Und ich war ja ein bisschen nach Le Sable d'Olonne mit der Achillessehne verletzt. Und deswegen war sozusagen die einzige ungewisse Faktor war halt die Achillessehne. Aber da konnte ich halt die letzten Wochen dann auch so gut trainieren, auch größtenteils beschwerdefrei, dass wir uns für Frankfurt da auch keine Gedanken gemacht haben. Also es wäre da bestimmt auch ein 240er Marathon möglich gewesen. Allein weil ich ja auch über die Jahre davor die Muskulatur das ja schon kannte und das im Rennen ja sowieso noch mal was anderes ist.
Jetzt natürlich hast du jetzt die Hawaii-Quali nicht geholt, aber das war für dich jetzt trotzdem ein persönlicher Abschied aus dem Triathlon, unter den Umständen auch, wie du das Rennen dann noch bestritten hast.
Ja, auf alle Fälle, definitiv. Also ich kann damit sehr gut leben, so wie ich es jetzt dann gemacht habe. Ich wahrscheinlich besser als viele andere aus meinem Umfeld.
Ja, jetzt sind deine 25 Jahre Triathlon vorbei, 25 Jahre Karriere im Triathlon. 1999 hast du deinen ersten Triathlon gemacht. Vor meiner Geburt tatsächlich. Wo, weißt du noch, wo das war und wie das lief damals?
Ja, also ich war ja in Finsterwalde, bin ich ja über den Schulsport, dann wurde ich gesichtet beim Schwimmen, Schulschwimmen und bin dann halt 97, glaube ich, also zweite oder dritte Klasse war ich da, dritte Klasse, glaube ich, bin ich ja dann in den Schwimmverein SV Neptun 08 in Finsterwalde gekommen und der Verein, der hat ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sparten, also auch Triathlon, Laufen, Volleyball, Fußball, Kampfsport. Also da ist sehr, sehr viel möglich im Verein. Und da gab es dann halt auch eine Triathlon-Abteilung und ich habe ja dann auch über die Schule, dann auch bei Schullaufwettkämpfen immer mitgemacht, so Mini-Marathonläufe. Und da wurde ich dann halt von dem Herrn Homag, von dem Christian Homag mal angesprochen, ob ich auch ein Fahrrad habe. Und ich fand die Frage ein bisschen komisch. Wer hat denn kein Fahrrad, dachte ich mir. Und dann hat er gefragt, ob ich nicht mal einen Triathlon ausprobieren möchte. Und dann habe ich im Frühjahr 99 dann bei der Triahatz in Finsterwalde meinen ersten Triathlon gemacht. Und hatte den, weil ich ja Schwimmer war, dann auch gleich gewonnen. Und ja, war dann da so ein bisschen angefixt. Hab dann immer mehr so das Triathlon-Training noch mitgemacht. Bin dann weiterhin bei den Schwimmern geschwommen. Und ja, bin dann irgendwann Triathlet geworden.
Und das ziemlich erfolgreich, erstmal auf der Kurzdistanz 2009 U23 Weltmeister, 2012 Deutscher Meister, 2013 natürlich Weltmeister in der Mixed Relay. Würdest du sagen, deine Zeit auf der Kurzdistanz war irgendwie erfolgreicher als dann später nach dem Wechsel auf die längeren Strecken?
Nö, also ich würde sagen, es war mehr oder weniger gleich. Es war nur ein bisschen anders, weil du ja auf der Kurzdistanz hast du ja mehr ein Team um dich herum, was aber halt extern ist, also sprich so Nationalmannschaft. Und auf der Mittel- und Langdistanz hast du das Team um dich herum, was du dir selber aufbaust, erstellst. Und das sind so halt die großen Unterschiede, aber ja, erfolgreicher will ich jetzt nicht sagen. ich glaube, mit dem dritten Platz in Frankfurt, mit ein paar 73-Siegen und ein paar Podestplatzierungen bei Ironman-Rennen kann man schon gut leben.
Das auf jeden Fall. Also würdest du auch sagen, die beiden, also es ist schwer vergleichbar, Kurzdistanz und Langdistanz, irgendwie so, was die Erfolge angeht in der Vergleichbarkeit?
Ja, also ich erinnere mich natürlich sehr, sehr gerne an verschiedene Rennen zurück, also auch an das U23 WM-Rennen an der Gold Coast. Das war natürlich einmalig, weil ich da ja das erste Jahr U23 war und ja der fünfte Mann erst war. Also da gab es ja noch Gregor Buchholz, Nils Frommholt, Sebastian Rang, Jonathan Zipf, die sich ja alle vor mir für die WM da qualifiziert hatten. Und normalerweise haben ja die Nationen immer nur drei Plätze. Wir hatten dann fünf bekommen. Und ich war halt der Jüngste, mit Abstand der Jüngste, bin dann da in Australien mit am Start und habe dann so eine gute Ausgangslage, dass ich dann Weltmeister werde. Also es war schon cool. Aber es gibt halt auch andere Rennen, wie du schon erwähnt hast, die deutschen Meisterschaften in Darmstadt, wo es halt auch so stark geregnet hat, wo ich Doppeldeutscher Meister, also Elite und U23 wurde. Das ist halt auch ein Rennen, woran ich mich super gern zurückerinnere. Oder auch andere Rennen, wo du einfach so die Kontrolle hattest. Das sind
Ja.
halt immer so schöne Rennen, wo du halt weißt, dass hier der Sieg nur über dich geht. Das
Ja.
waren so die coolsten Rennen.
Ist das irgendwie auch so ein Machtgefühl, was man dann hat als Sportler, wenn du weißt, okay, ich bin so gut drauf, die müssen mich erstmal schlagen?
Ja, klar. Also du entscheidest ja, wie schnell das Rennen jetzt dann gemacht wird. Und das ist halt so das Coole. Also auch bei
Ja.
Duathlon Deutschen Meisterschaften in Bad Lauterberg, ich weiß nicht mehr, welcher Jahrgang ich da war. Da waren wir ja auch, mussten wir auch mehrere Laufrunden beim ersten Lauf machen und da waren es mir dann ein bisschen zu viele in der Gruppe, habe ich mal angezogen und dann waren wir nur noch zu viert. Und da kannst du dann schon mal sicher sein, okay, eine Medaille ist so gut wie sicher. Und wenn du halt vorher schon wusstest, dass eigentlich keiner schneller läuft als du, dann fühlst du dich schon sehr sicher und weißt halt auch, dass du so ein bisschen, wenn du keinen technischen Defekt hast, mit den anderen Leuten so ein bisschen spielst.
Ja. Wie sah
Ja.
das bei dir eigentlich mit Olympia aus? Hattest du da mal die Quali versucht auch, zum Beispiel für die Sommerspiele in London?
Ich glaube, nee, London war, glaube ich, zu schwer, sich dafür zu qualifizieren, weil da waren noch zu viele von der alten Garde mit Frodo, Ungermann, Mikey, Paula, dann Ranki, Jonathan Zipf, Gregor Buchholz, ich glaube, auf 2012 hatten wir gar keinen Fokus gelegt. Nee, eher so dann Richtung 2016. Ja, und da war es ja so, dass ich ja erstmal Punkte sammeln musste um halt in dieses Weltcup-Ranking richtig wieder reinzukommen, um dann bei den Olympia-Quali-Rennen zu starten. Und da war ich ja dann auch in Australien, in Noosa, über 10 Wochen. Und wollte dann am Ende an der Gold Coast bei der Olympia-Quali an den Start gehen. Und ich war da auch wieder richtig gut fit und hatte dann auch davor schon einen Ozeanien-Cup gewonnen. Bei einem anderen wurde ich Dritter. Und beim Weltcup war ich, glaube ich, auch relativ gut. Also ich hatte wieder gut Punkte gesammelt, war auch super fit und habe dann aber, ich weiß nicht, woher ich das bekommen habe, einen Tag vor dem Rennen Magen-Darm bekommen. Und da brauchst du nicht an den Start gehen, wenn du halt
Nee.
dich den Tag davor nur auf dem Klo verbringst, brauchst du nicht an den Start gehen. Ja, und
Ja.
dann musste ich halt wieder ein paar Punkte sammeln, um dann halt in Hamburg beim WTS-Rennen an den Start zu gehen. Und da bin ich dann auch am Start gewesen und war auch, ich glaube, 18. oder 17. Also an sich ein starkes Ergebnis. Da war, glaube ich, Steffen Justus und noch jemand. Die waren noch vor mir, aber die haben auch nicht die Quali geschafft, weil die Quali ist, die war, glaube ich, Top 8. Und das war halt deutlich schwieriger als die Jahre davor. Also die Jahre davor musste man, glaube ich, Top 12 machen, um sich halt für Olympia zu qualifizieren. Aber da war es Top 8 und die Dichte war da ja schon sehr, sehr stark. Also hätte schon ein perfekter Tag sein müssen.
Warst du enttäuscht, dass es mit der Olympia-Quali nicht geklappt hat, oder hattest du eh schon da zu diesem Zeitpunkt die längeren Distanzen im Blick und wusstest, dass du dann irgendwann wechseln wirst?
Na, zu dem Zeitpunkt war ja schon so ein bisschen im Gespräch, dass die Team Relay ja olympisch werden soll. Und ich war ja da mit dem Team Relay Weltmeistertitel und mit mehreren Europameistertiteln und Europameister-Podiumsplatzierungen war ich ja auch einer, der für solche kurzen Formate ja immer eine sichere Bank war.
Okay.
Deswegen hatten wir dann erstmal noch hinsichtlich Tokio dann schon auch so ein bisschen die Team Relay so im Kopf, im Gedanken. Aber als ich dann 2017, nee, 2018 hatte ich dann mit der Schambeinentzündung. Da war uns dann halt klar, dass für kurze Sachen musst du halt auch schnelle Sachen trainieren. Und das ist mit einer Schambeinentzündung nicht so einfach möglich wie, ich sag jetzt mal so, ein Lauftempo von 4 Minuten Schnitt, was man dann mal beim Marathon machen kann.
Ja.
Und dann sind wir halt immer mehr dann auf die Mittel- und Langdistanz gegangen.
Wenn dein Name fällt, dann wird das eigentlich ja gleich immer mit dem Weltmeistertitel von 2013 in der Mixed Relay in Verbindung gebracht, zusammen mit Anna Haug, Jan Frodeno und Anja Knapp. Hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass du irgendwie nur auf diesen Erfolg reduziert wurdest?
Nee, nee. Also für mich ist es halt schön, und auch was Besonderes, dass ich halt auch mit den Größen Anne Haug und Jan Frodeno halt in so einem Team so einen Erfolg erringen konnte. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich darauf reduziert werde.
Ja, was bedeutet dir dieser Titel noch heute?
Es ist halt was Besonderes. Also, ich glaube, das hat in Deutschland auch ein bisschen was bewegt für den Triathlonsport. Und für mich ist es halt auch super cool gewesen, dass ich der Schlussläufer war, der dann halt so getragen vom Publikum ja, das Ding dann nach Hause geholt habe. Und ich glaube, es können auch nicht viele behaupten, dass sie von Jan Frodeno hochgehoben wurden im Ziel. Aber es war schon sehr, sehr geil.
Ja, Deutschland ist ja sehr erfolgreich im Moment in der Mixed Relay, zweimal hintereinander Weltmeister, jetzt noch der Olympiasieg. Hast du das Rennen verfolgt aus Paris?
Ja. Also das haben wir in St. Moritz gemeinsam mit dem Justus Nieschlag verfolgt.
Wie hast du dich gefühlt, als dann die Goldmedaille gewonnen wird und diese Erfolgsgeschichte der deutschen Mixed Relay jetzt irgendwie weiterlebt mit dir so und deinem Team als Initialzündung dafür?
Ja, es ist halt wirklich ein tolles Gefühl und das Gefühl ist halt ähnlich, weil ich ja Laura Lindemann und Lasse Lührs, die kenne ich ja schon ein bisschen besser als die anderen beiden. Also den Tim, den habe ich ja in St. Moritz, also den kannte ich vorher schon, aber Wir haben uns da auch mal ein bisschen unterhalten. Und die, ach, wer war das andere?
Dieser
Das
Tat.
Wedding, ja, genau, Lisa Tertsch, kannte ich ja auch, weil sie auch ein paar Mal in Potsdam zu Besuch war. Also es ist schon was Schönes, wenn man halt auch die Leute persönlich so kennt und
Ja.
auch schon über mehrere Jahre.
Das war dann, wie gesagt, 2013. Du hast bei uns im Interview vor dem Ironman Frankfurt gesagt, dass du den Umzug 2014 nach Saarbrücken so nicht hättest machen sollen.
Ja.
Warum? Was war?
Na, ich habe, also damals war es halt noch so, dass wenn du in die Sportfördergruppe der Bundeswehr kommen möchtest, geht das nur, wenn du in Saarbrücken am Stützpunkt bist. Und also ich hätte jetzt nicht deswegen unbedingt nach Saarbrücken gemusst, aber zu dem Zeitpunkt war ich in Potsdam mehr oder weniger ziemlich alleine, hatte keine richtige Trainingsgruppe mehr und wollte halt eine Trainingsgruppe um mich herum haben. Und deswegen habe ich im Vorfeld relativ viel Uni noch machen müssen, abschließen müssen, damit ich dann in Saarbrücken da nicht mehr so viel habe. Und war dann natürlich unfit und hatte dann halt auch stressbedingt und weil ich halt nicht so viel trainieren konnte, auch ein bisschen Übergewicht für einen Kurzdistanz-Triathlet, sage ich mal so. Und dann habe ich das halt alles so bis Frühjahr 2014 beendet und bin dann ja nach Saarbrücken. Und dann wird aber halt gleich immer direkt Leistung halt erwartet. Also es wird halt nicht geguckt, okay, wie sind denn jetzt so die Gegebenheiten, wie ist denn der Ist-Stand, sondern es wird gleich reingedrückt, komm, du musst hier aber am besten nächste Woche schon die 7 Kilo weniger auf der Waage haben und 15 Sekunden schneller über 1000 Meter laufen. Und ja, es kann halt nicht funktionieren. Ich hatte dann auch eine Schulterverletzung, wo wir nicht wussten, wo das so direkt herkommt. Und das ist dann auch nach Wochen dann von alleine irgendwann weggegangen. Ja, und dann bist du halt in Saarbrücken. Hatte ich zwar auch die Leute, die ich so kannte, aber da war es dann doch eher so ein bisschen für dich alleine und hat es jetzt nicht so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so ein gut funktionierendes soziales Umfeld wie in Potsdam. Und der Lasse Lührs, der hat sich ja in dem Jahr, wo ich ja weg war, dann auch so stark entwickelt. Also hätte ich das halt vorher gewusst, dann wäre ich gar nicht weggegangen, weil dann hätte man ja zusammen weiter trainieren können. Aber das weißt du halt immer nicht. Und das Jahr hatte mir halt schon so ein bisschen das Genick gebrochen. Weil ich ja dann in der Saison 2014 keine vernünftige Leistung abgeliefert habe, dann musste ich ja auch noch beim Grand Final infektbedingt dann aussteigen. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob doch, ich glaube, ich bin ausgestiegen. Und dann direkt in die Bundeswehr-Grundausbildung. Da war ich dann halt auch wieder von den 6 Wochen war ich 5 Wochen krank, aber halt jetzt nicht richtig krank, sondern nur so krank, dass du nicht trainieren kannst. Und dann ist das Gewicht auch fast auf 90 Kilo hochgegangen, was bei 1,92 an sich ja nicht viel ist, aber wenn du sonst ein Wettkampfgewicht von 77, 78 Kilo hast, ist dann schon recht viel.
Ja.
Und und dann musst du das natürlich auch Ende Oktober musst du das dann auch wieder relativ schnell runter, weil ja im Frühjahr dann die Wettkämpfe anstanden. Ja, also es waren jetzt keine optimalen 2 Jahre.
Ja.
2014, 2015.
Haben die beiden Jahre dann auch so den Wechsel auf die längeren Distanzen irgendwie grundlegend bewirkt?
Ja, auch. Also ich bin ja dann Ende 2015 bin ich ja dann wieder nach Potsdam gegangen. Und dann hatten wir ja, dann war ich ja Anfang 2016, war ich ja die 10 Wochen in Nusa, wo ich ja dann die Wettkämpfe hatte. Also man hat ja noch gesehen, dass wenn ich halt uneingeschränkt dann trainieren kann und jetzt nichts noch drumherum habe, dass dann auch die Leistungen kommen. Also und ja, aber ist halt, also Ende 2016 hatte ich ja dann auch nach dem Krung Final in Cozumel 3 Wochen später dann noch eine 73 dort gemacht. So einfach mal zum Testen. Da sind mir aber so viele Anfängerfehler passiert, dass das wirklich nur so ein Testlauf war. Und dann war ich ja noch beim 73 in Miami ein paar Wochen später, wo ich dann ja Dritter auf Anhieb wurde. Und das hat dann halt schon gezeigt, dass die Mitteldistanz dann auch eine Möglichkeit wäre, dahin zu gehen. Ja, und dann 2017 dann nochmal versucht auf den kürzeren Distanzen. Hat nicht funktioniert. Dann Ende 2017 Miami und Austin gemacht. Miami Zweiter, Austin eine Woche später gewonnen, die 73. Und dann habe ich aber nur eine kurze Pause gemacht, Saisonpause gemacht und bisschen zu schnell wieder angefangen und hatte dann halt die Schambeinentzündung, was dann ja die Entscheidung ja umso einfacher gemacht hat, dass wir jetzt nicht noch Tokio 2020 angehen, sondern dann auf die Mittel- und Langdistanz gehen. Und dann hatten wir Hamburg vorbereitet und danach ja dann noch Ironman Barcelona.
Und wann hast du jetzt die Entscheidung getroffen? Das war's, ich höre auf.
Ja, die letzten 2, 3 Jahre waren leider immer so, dass ich Oktober, November, Dezember, also fast 3 Monate, jedes Mal krank war. Also das erste Jahr dann halt Corona, was dann halt ziemlich lange sich dann hingezogen hat mit, dass die Nasennebenhöhlen und der Husten nicht wegging. Und dann letztes Jahr halt auch schon wieder 3 Monate lang. Und das sind halt immer 3 Monate, die dir im Vergleich zur Konkurrenz auch an Training fehlen. Und selbst wenn dir die 3 Monate fehlen, müssen die anderen Monate dann auch erstmal glatt laufen, ohne nochmal krank zu werden, ohne verletzt zu werden. Und dann ist es ja auch so, dass ich seit 2021 ja Papa bin von einem sehr, sehr aktiven kleinen Sohn. Und der fordert dann natürlich auch die Bewegung ein. Und ich genieße das halt auch sehr. Aber es ist für mich dann halt keine Regeneration. Also auch Beispiel in St. Moritz habe ich ja 33, 34 Stunden die ersten 2 Wochen trainiert und habe mich so gut gefühlt, dass ich noch was draufpacken hätte können. Und als dann ja die Familie da war und ich auch ab und an meine Frau dann unterstützt habe und mit Theo was gemacht habe, habe ich dann halt nur noch 26 Stunden trainiert und war aber von der Regeneration her müder als bei mehr Training. Und ich weiß aber halt auch, dass auf Dauer halt 26 Stunden oder 25 Stunden halt nicht ausreichen, um ganz vorne mitzumischen. Und mein Ziel ist es ja halt auch nicht nur ja, mitzumachen, sondern ich will ja auch aufs Podium kommen oder halt auch Rennen gewinnen. Und ja, da habe ich halt sehr, sehr lange drüber nachgedacht und wir haben ja auch mehrmals geguckt und versucht, inwiefern ist es möglich, dass man mehr Stunden trainiert. Ein bisschen konnten wir halt rausholen, aber das würde halt nicht ausreichen. Und deswegen, also für meinen Sponsor wäre es nicht schlimm gewesen, sage ich jetzt mal so, unter den Bedingungen halt weiter zu machen. Aber ich habe ja selber auch Anforderungen. Also ich will ja nicht an den Start gehen, um halt Beiwerk zu sein, sondern ich will schon auch da die anderen
Ja.
Jungs auch unter Druck setzen und ja, halt auch um Siege mitkämpfen. Und das ist halt unter den Voraussetzungen, die mir möglich sind, ist es nicht machbar. Ja, wenn du halt andere Ziele hast als das, was dir halt möglich ist, ja, verarschst du dich ja halt dann selber auch ein bisschen. Und ich bin mir, was halt solche Ziele angeht, ja halt auch immer selber sehr, sehr treu und ziehe halt auch die meisten Sachen durch, die ich angehe. Und deswegen, ja, habe ich halt lange drüber nachgedacht und hatte dann auch mit meinem Sponsor dann darüber gesprochen. Und ja, jeder kann halt nachvollziehen, was meine Beweggründe sind.
Ja, du hattest ja schon vor 2, 3 Jahren, glaube ich, stand deine Karriere ja schon mal so kurz vorm Ende, weil es einfach an finanziellen Möglichkeiten gefehlt hat. Wie
Ja.
bist du damals mit dieser Situation umgegangen und wie bist du da wieder rausgekommen?
Ich weiß gerade nicht, ob ich dazu mal einen Post gemacht habe oder ob ich das sozusagen nur intern im Team erzählt hatte. Für mich war es 2021 war das, glaube ich. Oder? Ja.
Ich glaube, das war in dem Jahr, als du bei der Challenge Rot am Start warst. Da hattest du, meintest du, glaube ich, auf der Pressekonferenz, dass es eventuell dein letztes Rennen sein könnte.
Genau, ich glaube, es war 21. Da war es ja so, dass ich ja Frankfurt gemacht habe, dort Fünfter wurde und dann auf dem Heimweg entschieden habe, ich weiß nicht, ob ich dann nächstes Jahr noch Profi bin, rufe ich mal Felix an, ob er mich noch in die Startliste reinbekommt. Aber halt mit der Prämisse, dass ich auch bei der Pressekonferenz mit am Start sein konnte, um halt auf das Problem aufmerksam zu machen. Und weil ich ja die Jahre davor ja selber schon, ich hatte mehrere Leute, die versucht haben, mich zu unterstützen, was so Sponsorenarbeit, Sponsorenangelegenheiten angeht. Hat alles nicht so richtig funktioniert. Die Erfolge waren ja da, auf der Mittel- und Langdistanz. Dann war ja rot. Und ja, dann, weil ich halt wusste, dass ich ja davor, die Jahre davor ja schon mehr als 200 Mails geschrieben habe an verschiedene Unternehmen und meistens keine Nachricht kam oder kein Interesse, dass es halt schwer wird. Und dann habe ich mich mehr oder weniger schon damit dann abgefunden, dass es das letzte Rennen war. Und dann hat sich halt der Markus Perolles von Klinkerhistoriker bei mir per Mail gemeldet, auch sehr kurz und sachlich, und hat gesagt, wir sollten mal telefonieren. Und dann haben wir telefoniert und haben uns dann auch kurze Zeit später dann auch getroffen, weil er auch beruflich dann immer mal hier in Berlin-Potsdam unterwegs war. Dann hat er dann halt gefragt, ja, wie viel, was brauchst du denn? Und da ihr sagt, naja, um halt den Sport ohne Probleme machen zu können, brauche ich die und die Summe. Und dann hat er sagt, okay, machen wir. Und für mich war es aber zu dem Zeitpunkt halt so, an sich bin ich halt ein sehr gutgläubiger Mensch, aber weil ich halt in der Sponsorengeschichte schon häufiger enttäuscht wurde, dachte ich mir dann so, naja, es glaube ich halt erst, wenn sozusagen das erste Geld auf dem Konto ist. Und deswegen hat sich das dann halt so immer noch so hingeschoben und vom Kopf her war ich dann aber schon so abgeschalten, also schon so im Ruhemodus, dass kein Leistungssport mehr dann kein Leistungssport mehr mache. Und dann habe ich aber sozusagen dann die Bewegung auf dem Konto gesehen. Und dann Training und so hatte ich halt immer Lust, aber es fiel halt schwer vom Kopf her, wenn du vorher so viele Jahre, also 21, da war ich ja auch schon über 20 Jahre halt im Triathlonsport, wenn du so viele Jahre im Leistungssport bist und dann vom Kopf her eigentlich schon so komplett runterschaltest und weißt, okay, das war's, fällt es halt schwer, wieder sozusagen Gas aufzunehmen. Also, dass du dann halt wieder so in Schwung kommst und so richtig wettkampfgeil bist und aufgeregt. Und ich sage mal so, die Rennen, die waren ja nicht schlecht. Also ich bin ja dann in Südafrika, glaube ich, Sechster geworden. Oder wenn wir Colin Chatier da rausnehmen, dann Fünfter. bin Sechster geworden. Dann war ja noch irgendein anderes Rennen, was auch gut war. Und dann,
Gdynia, warst du noch in Schweden, bist du noch Dritter geworden?
genau, und dann war ja Schweden. Und also die Rennen, die ich vor Schweden gemacht habe, die waren halt alle immer so, dass ich nicht mehr aufgeregt war vor dem Rennen und halt auch so vom Mindset, vom Kopf her, ja, ist, schauen wir mal, was jetzt wird. Also egal, was jetzt passiert, kommt, weil ist halt dann so wie es kommt. Und wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich dann aussteige oder so. Und also es war jetzt auch nicht so eine Aggressivität und so da drin. Und dann war Schweden. Und Schweden an sich, das Rennen war auch noch so. Aber danach war ich halt richtig angefixt. Also danach, Schweden, der dritte Platz, der hat dann die Flamme, die nur gelodert hat, wieder so richtig auffeuern lassen. Und dann war ja Dresden, glaube ich, 4 Wochen später oder 5 Wochen, wo ich ja dann richtig ein Feuerwerk gezündet habe. Und das Rennen war zwar verkürztes Schwimmen, aber das Rennen habe ich halt dann unter den Bedingungen ja gewonnen. Und da war ich halt dann wieder richtig on fire. Aber es war halt
Franz on
schon,
fire.
genau. Aber es war halt schwer und ich bin dann halt auch ehrlich mit meinem Sponsor umgegangen und der hat gesagt, du, das war mir klar, dass du da halt nicht von jetzt auf gleich wieder in Schwung kommst. Was so, also nicht das Körperliche, sondern so das vom Kopf her.
Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst, bist du rundum zufrieden? Hätte irgendwas noch besser laufen können? Besser geht wahrscheinlich immer. Bist du zufrieden? Das doch mal.
Ja, doch, ich bin schon zufrieden. Viele Sachen, die weiß man ja dann halt erst im Nachhinein, wie welche Wichtigkeit die fürs spätere Leben haben können oder gehabt haben. Also was jetzt so Social Media Arbeit angeht. Also ich glaube, Instagram gibt es ja erst seit 2008 oder so und ich glaube, ich bin seit 2009 bei Instagram und damals hatte man das ja eher so noch als Online-Album gesehen und jetzt nicht so als Marketing-Möglichkeit. Und ja, im Nachhinein betrachtet hätte ich gerne schon zu gewissen Leuten vorher halt Kontakt gehabt, die mich, was so Social Media Arbeit angeht und Sponsorenarbeit angeht, unterstützen. Aber sonst so von den Entscheidungen, die ich sportlich getätigt habe, bin ich sehr, sehr zufrieden. Also die würde ich halt auch unter den Umständen immer wieder machen.
Wie sieht das mit dem Ironman Hawaii aus? Bisschen, ja, weiß nicht, tut es ein bisschen weh, dass du nie in Hawaii über die Ziellinie gelaufen bist?
Ja, Vielleicht irgendwann mal als Age-Grouper nochmal.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Aber ja, ich weiß ja, woran es gelegen hat.
Ja.
Einfach die mangelnde Vor-Ort-Erfahrung und mit Klimaanlagen und so weiter. Und halt die Umstände, dass man halt aufs Budget halt extrem achten musste. Deswegen bin ich ja krank geworden. Ansonsten, ja, also die Ziellinie zu sehen wäre schon schön gewesen, aber schauen wir mal, was da die Zukunft bringt.
Also ist eine Rückkehr als Age-Grouper nicht ausgeschlossen.
Es wird ja immer nicht so gerne gesehen, wenn man mal Profi war, dann im Age-Grouper-Bereich.
Solange du nicht gewinnst, ist, glaube ich, okay.
Ja.
ja, wie geht es jetzt für dich weiter? Du machst ja noch eine Ausbildung. Erzähl doch mal ein bisschen darüber und wie sieht es sportlich jetzt bei dir aus? Nochmal High Rocks.
Ja, also erstmal mache ich jetzt, was ich aber vorher schon zugesagt hatte, noch so Just for Fun jetzt dieses Wochenende in Lichterfeld, den F60 Triathlon. Das ist eine olympische Distanz. Die mache ich noch mit. Das ist in der Nähe von meinem Geburtsort Finsterwalde. Und ist auch sehr, sehr toll organisiert, sehr familiär organisiert. Und da wurde ich halt schon ewig lange gefragt, ob ich da halt starten kann, möchte. Und dann mache ich nächste Woche noch, ja, aus dem Training, was ich jetzt dann noch drin habe, noch in Köln den K-Class Triathlon,
Yeah.
die Mitteldistanz. Und ja, ansonsten die Ausbildung zum Finanzberater, genau. Und ja, jetzt strukturiert sich halt die Woche erstmal ein bisschen anders. Mehr Ausbildung, weniger Sport und halt auch gucken, dass mit der Familie, mit der Frau auch alles im Reinen ist und passt. Das ist halt auch
Sehr schön.
leider so in den letzten Jahren immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass da die Balance halt wieder mehr ausgeglichen ist.
Ist doch schön, dass du jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hast, um auch wirklich, also Papa zu sein und da zu sein und nicht durchs Training ja auch auf ewig grundlegend auf irgendwas verzichten muss, oder?
Ja, ich habe ja nicht so extrem viel dann aufs Papa-Sein halt verzichtet. Meine Frau, die hat mich schon sehr stark unterstützt. Aber aufgrund, ja, sie ist ja Lehrerin und da konnte sie ja dann auch manchmal meinen Sohn nicht in die Kita bringen. Dann bleibt sie ja schon bei mir. Somit habe ich ja auch viel Papa-Zeit dann auch gehabt, die dann sozusagen beim Training auch wieder ein bisschen zurückgesteckt wurde.
Zum Abschluss, ich muss gerade einmal gucken, unser Verlag Schwomedes hat 2009 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Das Triathlon-Backbuch 50 Topstars verraten ihre Lieblingsrezepte. Da sind nicht nur Nicole Leder, Jan Frodeno oder Daniel Unger drin, sondern auch du, Franz, mit der Smarties-Torte. Ich halte sie einmal in die Kamera, die ZuhörerInnen können das jetzt leider nicht sehen.
Ja.
Die Smarties-Torte, erinnerst du dich an die Smarties-Torte? Wie oft isst du noch die Smarties-Torte?
Ja, die Smarties-Torte, die hat ja meine Tante immer gemacht. Also die habe ich sehr, sehr gerne gegessen und die gab es überwiegend halt immer bei Geburtstagen bei Familienmitgliedern meiner Tante. Deswegen eigentlich nur, wenn ich bei denen zum Geburtstag eingeladen bin. Sonst esse ich die nicht so häufig.
Ja, also es ist einfach, ich sag mal, ein Schokoladenboden mit Buttercreme und oben sind Smarties drauf. Wir haben die tatsächlich einmal hier in der Redaktion nachgebacken. Ist schon ein bisschen länger her. Sehr mächtig.
Ja, sehr
Wie viele Stücke
mächtig.
davon hast du gegessen?
Ich glaube immer nicht mehr als zwei. Nee.
Ja, das glaube ich.
Nee. Wobei mir der Boden ja auch immer ein bisschen zu dick war. Aber ja, das Rezept hat keinen dünneren Boden vorgesehen gehabt.
Sehr cool. Franz, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank.
Dann, ja, schönes Triathlon-Rentnerleben. Wünsche ich dir. Alles Gute für die Zukunft.
Vielen,
vielen
Dank.
Hören wir uns ja noch mal auf diesem Weg.
Ach, bestimmt. Irgendwo sieht man sich ja immer mal.
Das stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.